Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Paulus ist eine prägende Person des Neuen Testaments. Ich glaube, du hast genau dasselbe vorher gesagt, prägend. Er hat in seinem Leben viel erlebt. Er war nach damaligen Verhältnissen auch viel unterwegs auf Reisen. Aber das hatte ja auch seinen guten Grund. Aber der Reihe nach. Im ersten Abschnitt seines Lebens war er unterwegs, um Christen zu verfolgen. Und das gründlich. So gründlich, wie man es später in seinem Leben genauso erfahren hat. Er hat sein Leben konsequent gelebt. Zuerst als Christenverfolger und dann als Christusnachfolger. Entscheidend für sein Leben war aber die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Eine wahrhaft dramatische Geschichte, die wir alle kennen oder fast alle kennen, denke ich. Und mit der Frage des Saulus endet: Herr, wer bist du? Und was willst du, was ich tun soll? Was willst du von mir? Der selbstbewusste Christenverfolger wird mitten in sein Herz getroffen und wird augenblicklich blind. Mehr als blind. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dieses Wort hat ihn wahrhaftig getroffen. In einem einzigen Augenblick erkennt er, was er angerichtet hat. Dass er sich für die falsche Seite eingesetzt hat. Und sein Leib zitterte. So erfahren wir. Wie es mit dem Leben von Saulus weitergeht, ist eine ebenso dramatisch faszinierende Geschichte. Ich möchte nicht sagen, dass sie in den letzten Jahrzehnten vergessen wurde, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass in einer Predigt groß darüber nachgedacht wurde. Der letzte Sonntag, das war eine Ausnahme. Vielleicht ist nachher da auch gegenseitige Ergänzung, ich weiß es nicht. Früher, in meiner Kindheit, war es in der Sonntagsschule eine öfters wiederkehrende Geschichte. Sie war ja auch spannend. Blind musste er mit seinen Helfern nach Damaskus reisen und in einem Haus drei bange Tage lang warten, wie es mit ihm weiterging. Und dort wurde ein Hananias beauftragt, Saulus aufzusuchen. In der guten Nachricht wird er so verkündet. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Ananias. Dem erschien der Herr und sagte, der Herr sagte, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frage nach Saulus von Tarsus. Er ist dort und betet. Nun wird berichtet, dass Hananias größte Bedenken hatte, diesen Besuch auszuführen. Herr, du weißt doch, was das für ein Mensch ist. Ich begebe mich doch in allergrößte Lebensgefahr. Wie stellst du denn das vor? Ich habe doch vieles von diesem Saulus schon gehört, wie grausam er mit seinen Glaubensgeschwistern umgegangen ist. Unmöglich, was du von mir verlangst. Nein, Hananias, du kannst unbesorgt zu diesem Saul gehen. Ich habe deinen Besuch schon vorbereitet. Mit diesem Saulus habe ich Großes vor. Er soll meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und dem Volk Israel bekannt machen. Das war etwas ganz Neues für Hananias. Ausgerechnet dieser Saulus. Das soll einer begreifen. Aber Hananias überwindet sich und geht diesen Weg. Und dann wird berichtet, Hananias legte Saulus die Hände auf und sagte, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ein entscheidender Satz, denn den wird er brauchen in seinem Leben, den Geist Gottes. Denn er wird es nicht leicht haben in seinem Leben. Er wird viel, viel Gegenwind erfahren. Ich werde ihm zeigen, dass er viel leiden muss um meines Namens Willens. So erfahren wir es in der Bibel. Nun machen wir einen Sprung zu Korinther 12. Darüber wollte ich eigentlich ursprünglich nachdenken. Aber dann habe ich gemerkt, ich glaube, die Anfangsgeschichte gehört eigentlich auch dazu. Deshalb habe ich heute zum ersten Mal eigentlich keinen Alten Testament-Text gelesen. Dort berichtet Paulus von einer Offenbarung, die ihm geschenkt wurde. Ein Erlebnis ganz besonderer Art. Ja, man kann es so bezeichnen. Es war ein himmlisches Erlebnis. Ein Erlebnis, das mit dieser Welt nichts zu tun hat. Könnt ihr euch in eurem Leben an irgendein außergewöhnliches Erlebnis erinnern, das ihr nicht vergessen habt? Etwas, was das Gehirn gespeichert hat wie eine Art Computer. Und dann drückt man auf eine Taste und es erscheint voll sichtbar und voll erfreut darüber. Vor vielen, vielen Jahren habe ich etwas Ähnliches erlebt. So ähnlich, wie es der Paulus erlebt hat. Da ist etwas in mir passiert, das war eigentlich nicht von dieser Welt. Und das war der Augenblick, wo ich mich für mein Leben, ein Leben für Jesus entschieden habe. Das war wirklich so. Von Goethe wird berichtet, er soll in seiner Sterbestunde gesagt haben, Licht, mehr Licht, mehr Licht. Und ich selber habe dieses Licht augenblicklich gespürt. Es war ein anderer Leib wie vorher. Ich habe gespürt, der Geist Gottes hat mich in eine Sphäre hineinschauen lassen. Ja, das ist fast wie der Himmel. So ähnlich, wie es auch von Paulus beschrieben ist. Nur bei ihm war es ja viel, viel intensiver. Und ich kann mich auch nicht mit Paulus vergleichen, du liebe Zeit. In der Luther-Übersetzung heißt es so, ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leibe gewesen, so weiß ich es nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht. In einer anderen Übersetzung überlautet es so, ich weiß von einem Menschen, der in der Gemeinschaft mit Christus lebt. Es war vor 14 Jahren. Ob damals sein Geist im irdischen Leibe war oder nicht, ich weiß es nicht. Gott allein weiß es. Also er hat selber nicht gewusst, was mit ihm passiert, hat aber gewusst, das ist etwas ganz Besonderes von Gott her. Und weiter heißt es, er wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch wiedergeben kann. Ich denke, diese Offenbarungen, diese Geschichte haben seinen Glauben gestärkt. Und das konnte er ja wohl sehr, sehr brauchen für sein Leben. Auch für sein späteres Leben. Und anscheinend wurde er auch immer wieder daran erinnert. Und so war und ist es auch in meinem Leben. Auch ich werde immer wieder daran erinnert, was damals mit mir geschehen ist. Dass ich vom Sohn Gottes beschenkt worden bin. Und das gilt auch heute noch. Und das heißt auch, vergiss es nicht. warum das damals so bei mir war, ich weiß es nicht. Ich kann es vielleicht so erklären, vielleicht, weil ich war ein besonders kritischer Mensch. Also die Vertreter, die haben sich immer die Zähne an mir ausgebissen, wenn sie etwas verkaufen wollten. Und ich habe erst etwas gekauft, wenn die Kollegen gesagt hat, ja, das ist etwas Gutes, das kann man auch gebrauchen, das liegt nicht bloß da. Da in die Schwätzer kennen, was sie hin will. Und dann heißt es noch, Hananias hat durch dieses Gesicht erfahren, ich werde ihm, Paulus, zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und da muss ich sagen, da kam ich gut weg. Und dafür bin ich dankbar. Wie viele Glaubensgeschwister in dieser Welt müssen um eures Glaubens willen leiden? Das sind gar nicht so wenige. Das sind sehr, sehr viele. Und das darf man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen lassen, um daran zu denken. Im Gebet daran zu denken. Christenverfolgung durch meistens radikalisierende, sogar religiöse Gruppen. Und ganze Landstriche sind da schon verloren gegangen, wenn man zum Beispiel nur allein an die Türkei denkt. Und auch ich bin damals nach meiner Bekehrung wieder mitten in der Welt gelandet. Ich war ja noch jung, mit all ihren Versuchungen, Verlockungen und Gefahren. Und bin damals und bin heute noch auf Vergebung angewiesen. Erst recht. Und manchmal kann das sehr ernüchternd sein. Beim Schreiben dieser Gedanken kam mir Folgendes in den Sinn. Wie wäre es, wenn Gott heute auch noch solche Begegnungen mit den Mächtigen dieser Welt hätte? Er könnte sie doch auch gebrauchen, wie einen Paulus. Das wäre doch toll. Sie als Werkzeuge brauchen. Wie heißt es doch im ersten Korintherbrief? Paulus berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Ja, und jetzt setzen wir einen anderen Namen ein. Da könnte man ja heute viel einsetzen. Berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Dann sähe doch die Welt anders aus. Ich bin überzeugt, wenn er wollte, könnte er. Jetzt muss ich noch etwas nachtragen, das habe ich eigentlich vorher vergessen, aber an anderer Stelle habe ich sagen wollen, da habe ich eine Frage an euch. Gab es in unserem Land schon einmal Christenverfolgung? Hat es sie schon einmal gegeben? Oder wird sie eventuell auch einmal in der Zukunft sein? Ist das auszuschließen? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Im Neunertreff habe ich es vor kurzem erzählt. Sie hat sich während des Krieges abgespielt. Ein paar wenige unter uns werden noch den Eugen Fischer kennen noch. Ich glaube, es sind wirklich wenige unter uns. Er musste damals auf ein Amt nach Waiblingen. Und wie man damals in den Amtsstuben gegrüßt hat, das ist doch bekannt. Das wurde ja verlangt. Und Eugen Fischer, er grüßte mit dem schwäbischen Gruß. Und der heißt ja, grüß Gott. Dann wurde er, ja, eigentlich zusammen, ja, wie soll man das sagen, also er wurde auf jeden Fall heftig kritisiert. Dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und sagt Folgendes. In meiner Bibel steht, es ist in keinem anderen Heil als im Namen Jesus Christus. Das war mutig damals. Das war wirklich mutig. Das hätte auch schief gehen können. Hinterher bekam er auch Angst. Und er getraute sich nicht nach Hause. Hat Angst, dass er zu Hause abgeholt wird. Aber er wusste ja, in Heldnach hat er Verwandte. Dann ging er zur Schwägerin und zum Schwager und ist dort die erste Nacht übernachtet. Also er wurde dann doch nicht abgeholt. Vielleicht hat dieser Beamte auch einen Stich in sein Herz bekommen. Es gab ja damals viel SS-Leute. Ich habe einmal ein Büchlein gelesen von Nürnberger Prozess. Also da gab es wirklich einige, die einmal einen christlichen Hintergrund hatten. Leider, was ist daraus geworden? Jetzt machen wir weiter. Ich bin überzeugt, unser Gott, wenn er wollte, könnte er heute noch eingreifen. Aber er tut es nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Aber auch die Welt muss leiden lernen. Das mussten schon die ersten Menschen, nachdem sie versagt haben. Unter dem Schweiße seines Angesichtes sollst du dein Brot essen, hieß es damals. Sie hätten es einfacher haben können. Eine Frage. Wer unter uns hatte schon solche Erlebnisse, Lichtgedanken? Lichterlebnisse des Glaubens, die den Glauben getragen haben und den Glauben tragen bis heute. Ich denke, dass ein mancher unter uns sitzt, der sich an ein solches Erlebnis erinnern kann, wo Gott in sein Leben eingegriffen hat und dann mitgetragen hat. Etwa vielleicht bei einer Krankheit oder bei wichtigen Entscheidungen des Lebens. Und deren gibt es ja eigentlich viele. Und sie müssen ja auch nicht so spektakulär sein. Paulus hat es nach seiner Bekehrung kein leichtes Leben. Wir haben gehört, Gott hat ihm auch kein leichtes Leben versprochen. Im Gegenteil. Ich möchte es so ausdrücken. Er hat ihn aufmerksam gemacht, dass er auf dem Boden bleibt und geistlich nicht abtät. Und er selber drückt es so aus. Ich habe etwas aus der Gotteswelt sehen dürfen, was wirklich einmalig war. Und dessen will ich mich nicht rühmen. Das wäre töricht, wenn ich das tun würde. Wir wissen nicht, wie viel Menschenleben Paulus auf dem Gewissen hatte, als er Christenverfolger war. Aber wir wissen, dass er von Gott selber begnadigt wurde. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein starker Mann darf sich schwach fühlen. Ein ganz neues Gefühl für Paulus. Er, der sich so stark fühlte und dieses auch wirklich lebte und viele Menschen das auch spüren mussten. Und wie viele Beispiele könnte man da aufzählen, von damals bis heute. Wenn Menschen in ihre Überlegenheit und Macht über andere ausüben und schon oft ausgeübt haben, ja, das erfahren wir ja in diesen Tagen genau. Denken wir nur an den Holocaust. Unglaublich, wie grausam ein Mensch sein und werden kann. Und es gibt keinen Krieg, wo nicht grausame Dinge passieren. Wirklich keinen Krieg. Und da sollte man doppelt aufpassen, wenn man einen Krieg anfängt. Und ein Mensch kann unmenschlich sein und unmenschlich werden. Paulus hat um sein Leben gewusst, was es heißt, begnadigt zu sein und begnadigt zu werden. Ich darf vor Gott schwach sein. Er hat es erfahren, wer der Stärkere ist. wer die eigentliche Herrschaft in den Händen hält. Aber unser Gott will ja keine Macht ausüben, sondern genau das Gegenteil. Und wenn dies der Fall wäre, dann müsste ja fast jeden Tag irgendwo in der Welt eingreifen. Aber unser Gott hat eingegriffen, aber anders, als es die Menschen gedacht haben. Er hat eingegriffen durch Menschwerdung. Gott wurde Mensch. Und hat Paulus diese Begegnung durch seinen Sohn geschenkt. Und er hat ihm noch mehr Glaubensbegegnungen geschenkt. Zum Beispiel lesen wir, ist darunter auch eine Befreiung aus dem Gefängnis. Ein giftiger Schlangenbiss konnte ihm nichts anhaben. Als das Schiff unterging, wurde er gerettet mitsamt der Mannschaft. Das alles erfahren wir aus der Bibel und wahrscheinlich noch viel mehr. Jesus ist Paulus als auferstandener Gottessohn begegnet. Und das ist auch das Geschenk Gottes an die Menschheit. Als Retter der Welt, Retter der verlorenen Welt. Das kommt ganz besonders auch in Weihnachtsliedern zum Ausdruck. Dort heißt es zum Beispiel, die Welt ging verloren und dann ist Christus geboren. Oder dem Gott euch zum Heiland hat euch erkoren. Und in wieder einem anderen heißt es, seht, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Ich denke, dass diese Weihnachtsliederdichter auch Jesus-Erlebnisse hatten, um solche Liedstrophen zu dichten und auf das Papier zu bringen. Denn das kommt doch nicht von ungefähr. Da ist doch auch Gottes Eingebung dabei. Und was wünsche ich euch? Mit einem Wort gesagt, Jesus-Erlebnisse. Das prägt und stärkt unseren Glauben. Und das ist das, was wir eigentlich auch jeden Tag brauchen können. Einen starken Glauben. In einer Welt, wo ganz andere Werte vermittelt werden. Ich denke, das ist auch eine Aufgabe für unser Gebet. Das ist auch eine Aufgabe einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde. Auch aneinander zu unterstützen, aneinander zu denken. Und auch dafür hat Gott seine Gemeinde geschaffen. Egal, ob wir in dieser oder Kirche oder jener Kirche sind, das ist unsere Aufgabe, aneinander zu denken und Gemeinschaft zu feiern. Amen.